Einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob es in deinem Leben mal Orte gab, die wärmer waren. Bei mir schon, aber ich freue mich sehr, dass du heute Abend da bist, hier zum CT am Donnerstag. Wir haben von Tresor eben schon gehört, wir starten eine neue Reihe. Wo geht's lang? Die Bibel als Wegweiser. Und heute wollen wir darüber reden, busy. Roland hatte letzte Woche, wer von euch da war, über die Bibel gepredigt und so eine Liebeserklärung für die Bibel abgegeben, warum du Bibel lesen solltest. Und wir haben uns gedacht bei dieser neuen Reihe im Vorbereitungsteam, dann suchen wir doch mal Themen, die wir irgendwie oder die in unserem Alltag vorkommen und wo wir sagen, ja, wir wollen das unbedingt in der Bibel erfahren. Was sagt die Bibel zu solchen Themen? Und wir haben uns ein paar rausgesucht und ich hoffe, es sind Themen für euch dabei, die euch persönlich angehen. Und wie gesagt, heute machen wir den Auftakt mit busy. Wenn du ziemlich beschäftigt bist und das Gefühl hast, viel zu viel um die Ohren zu haben. Bevor ich mit euch in den Bibeltext schaue, einfach mal eine kleine Austauschrunde mit deinem Nachbarn, deiner Nachbarin. Erzähl doch mal, wie viele Termine du heute schon gehabt hast. Und wenn du damit fertig bist, dann wie viele Termine du bis jetzt gehabt hast von Montag an. Okay? Also deine Zeit jetzt. Und ich bin mal gespannt, wer hier der absolut beschäftigste Supertyp ist. Ja? Schauen wir mal. Okay. Ihr habt jede Menge um die Ohren. Mich würde mal interessieren, wer hatte heute von euch einen Termin? Ausgenommen CT am Donnerstag. Also ein Termin. Wer hatte zwei Termine? Wer hatte drei? Vier? Boah, Leute. Fünf? Sechs? Sechs Termine? Wer von euch hatte fünf Termine? Nochmal, ganz kurz. Fünf Termine? Also das heißt fünf verschiedene Vorlesungen oder was ist das? Ja, ich sehe schon, gut, dass ihr heute Abend da seid, das ist euer Thema. Ich habe heute tatsächlich nur einen Termin und der ist jetzt. Cool, oder? Irgendwie, weiß ich nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn ich bei neuen Leuten bin, mich vorstelle, dann ist immer so die erste Frage, was machst du beruflich? Und wenn ich den dann erzähle im Christustreff, dann denken die häufig, dass man da nichts zu tun hätte. Weil ich ja immer nur abends hier bin und den ganzen Tag über schlafen kann. Und heute war das tatsächlich so. Ja, das war richtig nice. Aber normalerweise natürlich nicht. Und vielleicht geht es dir auch so ähnlich, dass wir uns häufig darüber definieren, was arbeitest du und wie viel arbeitest du. Ich bin, als ich so 18, 19 war, da war so das, was mich immer umgetrieben hat, was mein Vater mir immer gesagt hat, war, etwas aus dem Leben zu machen. Und das hieß nicht, dass ich Lotto spiele die ganze Zeit und irgendwann meine 30 Millionen abräume und dann den ganzen Tag rumhänge, sondern ranklotze. Ja, neben meinem Nebenjob noch einen anderen Nebenjob. Und dann irgendwann eine Ausbildung zu machen und richtig viel Geld zu verdienen, aber um dahin zu kommen, sich vielleicht noch ein Studium vorher anzueignen und um das zu bezahlen, noch einen Nebenjob zu haben. Also in einer Welt zu leben, vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, in der, wenn du etwas leistest, dass du auf einmal der King bist. Je mehr Termine du hast und je voller dein Terminkalender, desto mehr Begeisterung löst du aus. Boah, nee. Ist das ein dickes Handy? So viele Termine. Ne? Also, wo du merkst, es ist immer, immer mehr und du machst immer mehr, einfach um Anerkennung zu bekommen. Je mehr Gruppen, Kreise, Freunde, Partys und Meetings du hast, desto cooler wirst du. Und das Interessante ist, das funktioniert nicht nur im Arbeitsleben, sondern es funktioniert sogar in der Gemeinde. Ja, wenn du beim Jahresfest mitmachst, vorher noch Kindergottesdienst geleitet hast, in der Jungschar warst, Lobpreis gemacht hast und dann noch aufräumst und die Stühle wegstellst und noch das Geschirr abtrocknest, dann bist du ein super Christ. Dann hast du es geschafft. Manchmal funktionieren Gemeinden so, dass man, je mehr man macht, desto hipper wird man. Ja, und auf der Beschäftigungspyramide ist man dann ganz oben. Heute wollen wir uns mal ein bisschen ein anderes Thema angucken, nämlich etwas, was ich auch erlebe und du vielleicht auch, nämlich, dass eine Generation der ab 20-Jährigen auf einmal darüber nachdenkt, zu entschleunigen. Es ist hip, nicht zu viel beschäftigt zu sein. Ganz ehrlich, Ich habe neulich mit Leuten gesprochen, die hatte ich getroffen, haben uns lange nicht gesehen. Und die waren immer mega beschäftigt. Ich hatte die immer so in Erinnerung, dass die sau viel am Laufen haben. Ja, immer auf jeder Party tanzen die, auf jeder Hochzeit da, überall dabei. Und jetzt erzählen sie mir, dass sie Achtsamkeitstrainings machen. Und dass sie Yoga machen und dass sie laufen gehen und dass sie spirituelle Erfahrungen in der Natur machen und dass sie sich dafür Zeit nehmen. Und dann habe ich sie mal gefragt, wie ist denn das eigentlich, wie viel Zeit nimmst du dir denn dafür? Und es kam heraus, dass die mehr Termine als vorher hatten. Denn du gehst ja zum Yoga-Training, du gehst zur Fitness-Training, du gehst zu deinem Meditationsberater, du gehst in die Seelsorge, du gehst in die Ernährungsberatung und nimmst noch stille Tage. Das sind auch ziemlich viele Termine, die aber eigentlich alle entschleunigen sollen. Voll ist die Woche immer noch. Wenn Jesus einen Terminkalender hätte, was würde da drin stehen? Stell dir Jesus mal vor und auf einmal hat er einen Timer in der Hand und Termine. Was würde da drin stehen? Ich möchte mit euch einen Termin checken, den Jesus auf jeden Fall hatte. Und der ist bei Maria und Martha. Das sind zwei Schwestern aus Bethanien und diese Geschichte ist wirklich ein Eye-Opener, was das Thema Beschäftigung angeht. Ich möchte sie euch gerne vorlesen. Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Das ist unsere Geschichte heute Abend. Vielleicht hast du sie schon mal gelesen, Maria und Martha. Und ich finde das ganz interessant, die Schlatter-Übersetzung, das jetzt aus der neuen Genfer-Übersetzung gelesen, die Schlatter überschreibt das mit Jesu-Wirtin und Jesu-Zuhörerin. Als wenn dieses Haus von Martha so eine Art Einkaufszentrum war, wo eine Seelsorgeabteilung war und eine Bar war. Jesu-Wirtin und Jesu-Zuhörerin. Aber wir halten uns mal an das Maria und Martha. Jesus und seine Jünger zogen durch die Gegend. Das machen sie immer im Neuen Testament, ist nichts Neues. Übrigens war es warm damals, als sie unterwegs waren. Ne? Stell dir vor, die Sonne brannte vom Himmel, ja, der Staub wirbelt auf. Du lechzt nach einem Schluck Wasser, weil es so warm ist. Schweiß rinnt dir an den Achseln entlang. Und du wünschst dir einfach nur Kühle. Aber es ist viel zu heiß dafür. So eine Zeit war das. Und sie zogen durch das Land. Und wenn du dir den Kontext anschaust, hat Jesus vorher noch 72 seiner Nachfolger zu zweit in die Gegend geschickt, um von ihm zu erzählen, um die gute Nachricht zu erreichen. Ganz schön was los. Aber jetzt sind sie zu 12. Sie gehen zu Maria und Martha. Das ist so der Kern dieser Jesus-Truppe. Und Martha lädt sie ein. Und das ist nicht nur eine Einladung, so nach dem Motto, hey, ich habe hier gerade noch einen Topf Schaschlik, der übrig ist, ne, könnt ihr noch mal reinhauen. Sondern diese Einladung damals war noch viel mehr. Es war, dass du den Leuten eine Unterkunft gegeben hast, dass du ihnen etwas zu essen gegeben hast und dass du so eine Art Mutti gewesen bist für alle möglichen Probleme. Ja, schütte doch mal dein Herz aus, ich habe jetzt Zeit für dich. Das war eine Einladung im alten Orient. Hier macht das Martha. Und das ist, finde ich, ziemlich cool, dass es eine Frau macht. Wenn du die Gesellschaft von damals kennst, das war eigentlich ein Männerding. Der Mann ist der Hausherr. Aber hier hatte demnach Martha die Hosen an und hatte auch eindeutig das Sagen. Und stellt euch mal vor, was da im Dorf abgeht. Da sind 13 Männer und sie sagt, hey Jungs, kommt mal rein. Ja. so viele Türen und Tische zu reparieren kann man gar nicht haben, dass man so viele Jungs braucht. Aber sie holt sie rein, ist scheißegal, was das Dorf sagt, sie lädt sie zu sich ein. Sie ist die Hausherrin. Und Maria und Martha, vielleicht dämmert es bei dir, das ist auch eine Geschichte im Johannesevangelium, da kommt noch so ein Typ vor, der heißt Lazarus. Das ist die Erweckung des Lazarus, der tote Bruder von den beiden. Wird in dieser Geschichte nicht erwähnt, aber ist im Endeffekt derselbe Haushalt. Auch er lebt in diesem Haus. Und ganz interessant, auch im Johannesevangelium steht, dass Jesus diese Martha schon kannte. Und zwar so gut kannte, dass er ihre Gastfreundschaft schätzte. Er wusste also, wenn Martha einlädt, hey, da müssen wir alle stehen und liegen lassen, so schnell werden wir nie wieder bedient und sowas Leckeres gibt es die nächsten Tage nicht auf dem Tisch. Ja, das war für die so eine Art willkommene Abwechslung, eine Herberge. Da ist die Martha, die lädt uns ein, also müssen wir am Start sein und das unbedingt annehmen. Und dann lernen wir Maria kennen. Ja, Maria ist so dieser Evergreen der biblischen Frauennamen. Jeder heißt irgendwie Maria in der Bibel. Und diese Maria, lesen wir weiter, setzt sich zu den Füßen von Jesus. Sie setzt sich vor die Füße von Jesus. Und ihr fragt euch vielleicht, was passiert da eigentlich? Jesus ist ein Rabbi. Jesus ist ein Lehrer. Und die Jünger, die ihm folgen, die wollen von ihm hören, was Jesus zu sagen hat. Über die Welt, über Gott, über den Glauben. Sie wollen alles von ihm mitbekommen. Und damals war es üblich, dass ein Rabbi gelehrt hat und die Jünger, die Schüler, sich vor ihm hingesetzt haben. Und Maria setzt sich ganz selbstverständlich dazu. Nur eine Person nicht. Und das ist die Martha. Und vielleicht kannst du es dir vorstellen, Jesus tiefenentspannt, wie wir uns ihn manchmal vorstellen, ist er da, lehrt, verkündet weise Worte, spricht wirklich gute Sachen, ganz, ganz große Wahrheiten. Und du hörst im Hintergrund das Klappern der Töpfe und das Schlagen der Türen und das Gackern der Hühner, weil da jemand rumwirbelt im Haushalt. Und das muss Martha auch, denn sie ist ja die Hausherrin. Sie hat Jesus und die Jungs eingeladen und will sie natürlich nicht enttäuschen. Ja? Diese berühmte Gastfreundschaft von Maria und Martha, die muss natürlich gepflegt werden. Und Maria hat nur ihren Dienst vor Augen. Und dieses Wort, was da steht, heißt Diakonia aus dem Griechischen. Und Diakonia heißt nicht nur Dienst, sondern viel Dienst. Es ist also ein Dienst, der über den normalen Dienst hinausgeht. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass Maria einfach ein paar Schnittchen oder Piccolinis aufbackt, die sie sowieso hat, sondern sie bereitet etwas zu. Sie putzt, sie kocht, sie macht etwas Neues und das ist so anstrengend, dass es viel ist, dass es viel mehr ist als der normale Alltag. Und dann ist natürlich klar, dass sie überhaupt keine Zeit hat, sich zu diesem Typen zu setzen und ihm zuzuhören. Hey, weil noch so viel wichtiger ist. Die Leute wollen bedient werden. Ja, der Kaffee muss gekocht werden, die Platte muss aufgefahren werden, das Haus muss noch geputzt werden und das WLAN-Passwort freigegeben werden. Ja, es gibt noch so viel zu tun. Und dann, man kann sich das vorstellen wie so ein Schnellkochtopf, explodiert die Martha. Ja, auf einmal eine ganz andere Diskussion, Szene, der Rauch hat sich verzogen. Und dann konfrontiert sie Jesus mit dem Verhalten ihrer Schwester. Lässt es dich kalt, dass ich hier alles alleine machen muss? Sag meiner Schwester gefälligst, dass sie mir helfen soll. So könnte man das vielleicht heute übersetzen. Alter, ich mühe mich hier ab. Siehst du nicht, was hier geht? Dieses faule Stück soll mir endlich helfen. Und Jesus reagiert ganz cool. So cool, dass er Martha gleich zweimal ansprechen muss, um sie zu beruhigen. Martha, Martha. Ne? Cool. Ruhig, Brauner. Er bemerkt ihre Unruhe. Er bemerkt ihre Arbeit, ihre Sorgen. Das weiß Jesus auch in dem Moment, als er lehrt. Das sieht er auch. Und was ich hier ganz interessant finde im Text, dass er das Viele anspricht. Er spricht von vielem. Aber gleichzeitig sagt er, dass nur eins notwendig ist. Was meinst du? Was ist das eine, das Maria gewählt hat und es besser macht als ihre Schwester Martha? Deine Zeit mit deinem Nachbarn. Was ist das eine, das Maria gewählt hat und es besser macht als ihre Schwester Martha? Erzählt es euch. Okay, ich musste gerade einen Taschenwärmer rausholen. Alles gut. Ja, ich habe gestern übrigens meine Frau ausgelacht, weil sie eine Wärmflasche benutzt und ich gesagt habe, dass nur alte Menschen und kranke Menschen Wärmflaschen benutzen. Ich möchte das zurücknehmen, Lena. Ich benutze heute auch eine Wärmflasche. Ja. Was ist das eine, das Maria besser gemacht hat als Martha? Habt ihr eine Idee? Mutige vor. Ja? Ich habe gehört, wenn man laut spricht, dann wird einem auch warm. Ja, sag's einfach.
Aus heutiger Sicht und aus Sicht von damals ist es einfach ein Privileg gewesen, Jesus zuzuhören. Heute wissen wir, das wussten die vielleicht damals noch nicht, wie begrenzt der doch nur hier war, aber selbst Gottes Sohn anwesend sind. Aber die andere Sache ist die, Martha musste ja was machen. Vielleicht hätten sich die Arbeit teilen sollen, dann hätten sich beide zusammen Füßen setzen können, weil sie wollten ja auch bewirtet werden.
Super. Habt ihr noch eine Idee? Gibt leider kein Geschenk dafür. Ich finde, da ist viel, viel Wahres dran. Das glaube ich auch. Und hätten sie einen Thermomix gehabt, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Die Frage ist ja, was macht Maria besser als Martha, obwohl ja Martha sich ja wirklich um die Gäste kümmert. Sie nimmt sie wahr. Sie will ihnen eine schöne Zeit bescheren. Der Text sagt uns, das eine, was Maria besser macht, ist das Hören. Und das ist kein Bild, sondern das macht sie wirklich. Sie sitzt vor Jesus und macht das, was die Jünger auch machen, nämlich zuhören. Sie konzentriert sich darauf, was Jesus ihr sagen will. Es geht um die Priorität. Klar. Es gibt immer was zu tun. Und klar, wäre es schön, ihnen jetzt eine heiße Schokolade zu servieren. Aber sie sieht, das wirklich Wichtige ist, jetzt Jesus zuzuhören und dann loszulegen. Und Jesus macht ja auch nicht Martha nieder. Als ich diese Geschichte das erste Mal gelesen habe, klingt das immer so, als wenn Martha so grundfalsch ist und alles falsch macht und Jesus sie so rüde zurechtweist. Das macht er aber gar nicht. Sondern wir lesen im Johannesevangelium, er schätzt Marthas Gastfreundschaft, also er befürwortet das. Aber in diesem Moment sagt er, in diesem Moment ist die Priorität von ihr falsch. Er ordnet ihre Priorität wieder richtig. Und man kann diese Geschichte auf Persönlichkeitstypen deuten. Maria, die Nachdenkliche, ja, die Stille, der Mensch, der vor den Füßen Jesus sitzt, der nachdenkt, die Stille sucht, die Einsamkeit sucht. Und auf der anderen Seite Martha, die Aktive, die Zielorientierte, die Geschäftige. Das sind Persönlichkeitstypen, aber das wäre viel zu kurz gegriffen. Darum geht's nicht. Und man kann diese Geschichte auch so predigen, dass Jesus ein großartiger Zen-Meister war, der uns alle in die Stille und Anbetung und Kontemplation führt. So kann man diese Geschichte auch predigen. Aber auch das ist viel zu kurz. Auch das trifft es eigentlich nicht. Denn das Problem an dieser Geschichte ist, wenn wir uns den Kontext ansehen, dann lesen wir, dass Jesus ein paar Tage vorher 72 Jünger in die Welt sendet, um seine Nachricht zu erzählen. Und das ist ranklotzen, das ist tun. Die sitzen nicht einfach nur rum und meditieren und hoffen, dass irgendein Typ vorbeikommt, sondern sie gehen aktiv in die Welt. Davor, direkt vor dieser Geschichte, das Bild vom barmherzigen Samariter. Vielleicht kennst du es. Ja, der Samariter ist der Einzige, der einem Verletzten auf der Straße hilft. Ein Bild für den Nächsten. Auch der Samariter setzt sich nicht neben den Verletzten und betet erstmal eine Runde und wartet einfach, bis er wieder aufsteht, sondern er tut etwas. Es ist ranklotzen, es ist etwas tun. Und auch hier wird etwas getan. Maria sitzt zu den Füßen von Jesus. Es ist nicht nur eine Beschreibung, sondern es ist das äußere Bekenntnis zu einer inneren Entscheidung. Sie gibt Jesus die höchste Priorität. Sie sagt, ja Jesus, du bist mir wichtig. Du bist mir am allerwichtigsten. Und ich will alles von ihr lernen. Was du mir zu sagen hast heute, will ich von ihr lernen. Ich möchte kein Wort verpassen. Ich möchte keinen Augenblick verpassen. Und ich nehme dich als Vorbild. Ein Jünger war jemand, der sich dazu entschlossen hatte, alles von seinem Rabbi zu lernen. Alles von seinem Meister zu lernen. Und es ging nicht nur um eine Unterrichtszeit, um die 8 Stunden von 8 bis, keine Ahnung was, wie lange du Schule hast oder Uni hast, sondern es war das ganze Leben, 24 Stunden am Tag. Und ein Jünger wollte beobachten, wie ein Rabbi mit seinem Geld umgeht. Was er tat, wenn ihn eine Frau ansprach. Die Jünger rissen sich darum, in der Nähe des Rabbis zu sein, wenn er Erledigung machen musste, wenn er zum Einkaufen ging, wenn er irgendwas reparierte, wenn er Menschen traf, wenn er etwas zu essen machte und wenn er ins Badezimmer ging. Es war ja möglich, etwas Wichtiges zu verpassen. Sie wollten unbedingt bei ihm sein, 24 Stunden am Tag, alles von ihm lernen. Und im 1. Jahrhundert gab es einen jüdischen Segen, ich habe ihn dir mitgebracht. Mögest du immer vom Staub deines Rabbis bedeckt sein. Ja, mögest du immer vom Staub deines Rabbis bedeckt sein. Ich blende ihn dir jetzt nochmal ein. Und genau darum geht's. Mögest du so dicht auffolgen, dass der Staub, den die Füße des Rabbis aufwirbeln, auf dir niedergehen. So dicht. Wenn du hinter ihm herrennst, ja, habe ich schon erzählt, dass es damals sehr warm war und deshalb sehr trocken und dann der Staub aufgewirbelt ist, dass der dann sich auf deine Füße setzt, auf deinen Körper setzt, weil du so nah dran bist. Das war ein guter Wunsch. Und ich möchte dir sagen, du kannst zu den Füßen von Jesus sitzen, während du betest. Im Lobpreis. Aber du kannst genauso gut dich zu den Füßen von Jesus setzen, wenn du deine Hausarbeit schreibst, wenn du Verträge aushandelst, wenn du deinen Kindern etwas zu essen machst, wenn du jobben gehst, wenn du einen ganz normalen Alltag hast, der augenscheinlich gar nicht so ruhig ist und voller Hektik. Und ich finde, du musst nur eins tun, nämlich dass, bevor du dich reinstürzt, Jesus zu bitten, Jesus, hier bin ich, zeige mir, was du mir heute zeigen willst. Ich will nichts von dir verpassen. Und Maria hatte diese Entscheidung getroffen. Und ich wette, Maria würde Martha jederzeit helfen. Aber ihre Entscheidung war, jetzt brauche ich die Gegenwart von Jesus. Jetzt ist wichtig, was er mir zu sagen hat. In unserer letzten Reihe Happiness hatten wir auch ein Thema, was so ähnlich klingt. Das war Prioritäten setzen. Und vielleicht hörst du dir die Predigt nochmal an oder das Material, was wir da online gestellt haben auf unserer Website vom CT. Denn darum geht's, Prioritäten im Leben zu setzen. Und vielleicht ist das ein Thema, wo du sagst, ja, da müsste ich eigentlich mal ran, das müsste ich für mich klären. Wenn du immer das Gefühl hast, zu beschäftigt zu sein. Aber nochmal, es geht nie darum, die Arbeit aufzugeben, sondern sich zuerst auf Jesus auszurichten und in der Arbeit von Jesus auch zu lernen. Probier's morgen mal aus. Setze dich vor die Füße von Jesus. Komme in seine Gegenwart. Durch einen Weg, wie du Gott nahe sein kannst. Vielleicht hast du eine Idee, was das sein kann. Ein Gebet, das Bibellesen, ein Spaziergang. Was auch immer, was dir hilft, Gott nahe zu sein. Und dann bitte dich, oder dann bitte Jesus, ja Jesus, hier bin ich. Ich möchte, dass du mich lehrst, weil ich dich begleiten will. Ich will dir nachfolgen, aber du sollst mir heute begegnen. Du bist meine Priorität Nummer 1. Und obwohl ich Aufgaben habe und obwohl ich Dinge erledigen muss, obwohl ich Termine habe, weiß ich, dass du da bist und dass du mir heute etwas von deiner Herrlichkeit zeigen willst. Dass du mich lehren willst, dass du mein Rabbi heute bist. In den einfachsten Dingen. Bitte Jesus, dass er dich in diesem Augenblick begleitet und lehrt. Und der Augenblick, das ist alles, was du tun wirst. Alles, wo du Jesus dabei haben willst. Ganz zum Schluss habe ich dir noch ein Zitat mitgebracht von einem amerikanischen Erweckungsprediger. Übrigens, bei Wikipedia steht bei Erweckungsprediger auch ein anderes Wort, was ich sehr krass finde, nämlich ein Missionsfeldzug. war so im 19. Jahrhundert. Das war richtig Kampf, nicht nur gegen die Kälte. Und der Dwight L. Moody hat etwas, wie ich finde, sehr Wichtiges gesagt. Dieses Zitat habe ich für dich. Wenn du so viel Arbeit hast, dass du nicht mehr beten kannst, dann sei versichert, dass du mehr Geschäfte hast, als Gott für dich gut findet. Wenn du so viel Arbeit hast, dass du nicht mehr beten kannst, dann sei versichert, dass du mehr Geschäfte hast, als Gott für dich gut findet. Und dann klopfe doch mal deine Woche ab. Entrümple deinen Terminkalender und räume Gott wieder die Zeit ein, die ihm gehört. Ein Date mit Gott, bevor alles andere kommt. Und dieses Date mit Gott, das kannst du auch heute schon ganz praktisch machen. Gleich während des Lobpreises hast du die Möglichkeit, zu uns nach vorne zu kommen, für dich beten zu lassen. Und mir hat ein Bild, was ich vor ein paar Wochen gehört habe, sehr, sehr geholfen, in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Wenn du merkst, meine Gedanken sind gerade so wild und alles kreist, ich weiß gar nicht, wo Gott da drin ist. Stell dir vor, du gehst mit Jesus essen. Du machst dich schick für Jesus. Ja, du ziehst den feinsten Zwirn an, das schönste Hemd, das schönste Kleid. Du siehst richtig schnieke aus. Und du gehst in das beste Lokal der Stadt und bevor du da bist, holt Jesus dich ab. Und er sieht richtig, richtig gut aus. Ja, so ein schicker blauer Anzug, so eine schmale schwarze Krawatte. Cooler Typ, schicke Schuhe. Und er nimmt dich und greift dir unter die Arme und sagt, wie schön, dass du heute Abend Zeit für mich hast. Lass uns gemeinsam essen gehen. Ich habe alles schon vorbereitet. Und er nimmt dich. Und ihr geht so Arm in Arm in dieses richtig schöne Lokal. Da ist jemand, der dich die Tür aufmacht. Der dich bei deinem Namen ruft. Der dir sagt, es ist schön, dass du da bist. Der dich fest drückt. Und du kannst gar nicht anders, als das zu erwidern. Und Jesus wird auch noch gedrückt. Und dann führt er euch an einen Tisch mit zwei Plätzen. In der Mitte brennt eine Kerze und es sieht richtig schön aus. Es ist warm, schöne Musik. Und das ist euer Platz für heute Abend. Er zieht den Stuhl zurück, du darfst dich setzen, Jesus setzt sich. Und ihr lacht über Dinge, die in deinem Leben gerade schief laufen oder die total gut sind. Er sagt eine Anekdote, Jesus spricht davon, hey, weißt du noch heute, was du da gemacht hast? Oh Mann, ey. Ihr tauscht euch aus, ihr seid wie beste Freunde. Und dann kommt der Kellner und er bringt dir eine Karte, eine Menükarte. Und während du die Karte in die Hand nimmst, hörst du schon aus dem Hintergrund das laute Klappern der Töpfe. Und es ist nicht Maria, die da rumwerkt, sondern es ist Gott, der schon in der Küche alles vorbereitet, damit du ein gutes Essen hast. Und du darfst heute Abend auswählen, was du brauchst. Vielleicht brauchst du Trost. Vielleicht brauchst du Zuspruch, Ermutigung, vielleicht brauchst du Hoffnung, vielleicht brauchst du eine Beichte. Du darfst heute wählen, was Gott dir servieren darf. Und deswegen lade ich dich ein, an diesem Tisch mit Jesus zu sitzen, dich von ihm verwöhnen zu lassen, von ihm einladen zu lassen, von der Speisekarte zu wählen. Und wenn du sagst, ja, heute Abend muss ich was loswerden, heute Abend ist mein Abend, dann komm zu uns in den Altarraum. Wir beten für dich, wir segnen dich. Die Zeit, die du jetzt hast, das ist Primetime, deine Zeit mit Gott.